Kommunikation ist Beziehungsarbeit und dann ist sie erfolgreich. Also es ist ein Gehen und ein Nehmen. Und ich glaube, das wird manchmal falsch verstanden. Aber wenn man echt an anderen Themen und Menschen interessiert ist, dann ist das wirklich eine positive Dynamik.
Create Impact. Inspirierende Geschichten von Menschen, die mit Engagement und Technologie die Welt verbessern. Wir sind Anne-Kathi Leuenberger
und Daniela Spahr. Wir ergänzen uns durch unsere Erfahrungen in den Bereichen Tech und Nachhaltigkeit, brennen beide für Transformation und Innovation und wir sind Macherinnen.
Darum machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach Menschen, die eine Schnittstelle von Tech und sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit Lösungen gestalten und Wirkung entfachen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Create Impact. Heute wollen wir darüber reden, wie man ein Zukunftsthema, wo man erkennt, es hat grosses Potenzial, idealerweise mit einer Reason Why verknüpft. Also wenn man einen persönlichen Antrieb drin hat und wirklich das Gefühl hat, das Thema will ich auf die Agenda bringen. Wie gehe ich vor? Wie schaffe ich es, einem Thema die Relevanz zu geben, dass ich auch wirklich etwas drin kann bewegen?
Ja, das ist ein spannender Aspekt, der mich auch in meiner beruflichen Karriere immer mal wieder hat begleitet, sei es in Innovation oder auch im Thema Nachhaltigkeit aufbauen. Es ist genau der Moment, wenn man eine Fahne übernimmt als Fahnenträger und noch keine Wege sieht. Alles ist vielleicht noch im Dunst und man geht die ersten Wege, die ersten Pfade, schafft Voraussetzungen, für dass das Thema gross werden kann und idealerweise Begeisterung, für dass andere mitkommen auf die Reise.
Genau, dass man eben am Schluss so eine Bewegung reinbringt, oder? Und aus der Kommunikationstheorie sagt man, ja, wenn ich ein Thema besetze, ist das Erste, was ich machen muss, ist mal Plattformen schaffen. Plattformen, wo darüber geredet wird, wo diskutiert wird. Und das hilft ja dann auch einem persönlich, das Thema weiter zu formen. Und ganz wichtiger Aspekt finde ich, es ist überhaupt nicht nötig, dass man dann schon der totale Fachexperte ist auf diesem Thema, sondern man kann auch gemeinsam mit diesem Thema wachsen, ausentwickeln und sich gemeinsam auf die Reise machen und das Thema immer weiterbringen.
Ja, sehr wichtiger Aspekt, oder? Die Kollaboration, die Mehrwert stiftet. Ja, heute reden wir genau über so ein Zukunftsthema. Wir beleuchten den Themenkreis Digitale Ethik. Ein Thema, das sehr relevant ist, eine Schnittstelle von Technologie und Nachhaltigkeit und darum natürlich auch uns bei Create Impact interessiert.
Genau, und die sich schon mal mit der digitalen Ethik beschäftigt haben, die haben mit Sicherheit, Cornelia Diethelm, irgendwo schon entdeckt. Sie hat genau das gemacht. Sie ist auf das Thema eingestiegen. Vor ungefähr 5 Jahren hat es angefangen. Wir hören dann noch ein bisschen genauer. Sie wird uns ganz viel darüber erzählen. Heute ist sie für mich die digitale Ethikerin in der Schweiz. Sie hat 2019 die erste Shift durchgeführt. Das ist ein Event, wo man sehr viel über das Thema digitale Ethik hat diskutiert. Hat jetzt kürzlich kommuniziert, dass es 2024 leider keine Shift mehr wird geben. Aber weil sie ganz in vielen anderen Themen mittlerweile drin ist, ganz an einem anderen Ort etwas bewegen kann und sich eben auch dazu hat entschieden, ich will nicht mehr meine Zeit auf Eventmanagement einsetzen, sondern mehr dem Thema an sich Kraft geben. Also ihre schlechten News, eine Good News, würde ich sagen. Sie hat hier das Center for Digital Responsibility gegründet, ein Think Tank, wie sie sagt, für ihre Region Dach über das Thema digitale Ethik zu diskutieren. Herzlich willkommen, Cornelia. Freut mich sehr, dass du heute da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf das Gespräch mit euch.
Cornelia, ich fange ganz steil an und stelle dir die Frage, wie steht es eigentlich um die digitale Ethik in der Schweiz?
Du, ich denke mir, es steht gut. Ich glaube, wir haben ein paar sehr gute Unternehmen, die bereits auch in der Nachhaltigkeit einen guten Job machen. Und die sind ein bisschen prädestiniert, um nachher auch zu sagen, lass uns doch auch die digitale Welt ein bisschen anschauen. Also nicht einfach zwischen analog und digital unterscheiden, sondern auch die neuen Themen, die sich halt in der digitalen Welt stellen, auch die zu adressieren.
Vielleicht für unsere Zuhörerinnen, die noch nicht ganz so tief im Thema drin sind, kannst du ganz kurz sagen, was verstehst du eigentlich genau unter digitaler Ethik?
Ja, das ist die schwierigste Frage immer für mich, obwohl es ja logisch ist, dass man mir die stellt. Man kann vielleicht wie so sagen, es geht um den verantwortungsvollen Einsatz von neuen Technologien wie KI. Also wo wollen wir die überhaupt einsetzen? Und für das muss man natürlich auch wissen, wie funktioniert es? Was sind mögliche Chancen und Risiken? Es kann aber neben KI natürlich auch bedeuten, was wollen wir überhaupt mit Daten erheben? Also die einen sagen dann vielleicht, dank diesen Daten in einem Gebäude haben wir gute Informationen zum Gebäudemanagement optimieren. Jemand anderes sagt vielleicht, oh, das geht für mich richtig Überwachung. Das heisst, das sind so Diskussionen, wo man immer muss überlegen, entspricht das, was man jetzt neu mit Daten oder mit Technologien möchte, entspricht das unseren Wertvorstellungen, wenn wir das wirklich? Weil das kommt ja nicht einfach so über uns rein, sondern es sind wie neue Möglichkeiten, die wir nutzen können. Und von dem her können wir etwas besser machen oder zusätzlich anbieten wie vorhin. Oder wir können uns eben auch neue Risiken einfahren und darum braucht es so die kritische Reflexion. Und es ist nicht das Moralisieren, das finde ich vielleicht noch wichtig. Also Ethik hat nichts mit Moralisieren zu tun, mit dem Zeigefinger, sondern es geht wirklich darum, zu sagen, was von diesen neuen Möglichkeiten wollen wir nutzen.
Jetzt, wenn man zurückschaut, du hast ja das Thema eigentlich erst gross gemacht. Also dank dir hat man, oder es war ein Trendthema gewesen, aber dank dir hat man doch in der Schweiz so überhaupt angefangen, darüber zu reden. Wenn du so einen Rückblick machst, was hat dich so angetrieben, in das Thema hineinzugehen, digitale Ethik? Was war deine persönliche Motivation gewesen?
Meine Motivation war schon das Interesse an der Mensch-Maschinen-Interaktion. Ich habe einen MIS in Digital Business gemacht und dort unter anderem mich auch mit der Interaktion zwischen Menschen und Robotern auseinandergesetzt. Und das habe ich sehr faszinierend gefunden, wie schnell es mir eigentlich anfängt, Muster zu kennen, Beziehungen aufzubauen, zu viel eigentlich in eine Maschine interpretieren. Und das haben wir jetzt eigentlich auch mit ChatGPT, oder? Obwohl es keinen Körper hat, tun wir relativ schnell dann sehr viel in das interpretieren. Das hat mich eigentlich motiviert, mich selbstständig zu machen. Ich habe ehrlicherweise nicht gewusst, mit was ich mein Geld genau wird verdienen. Ich habe das Privileg, vorher viel Geld zu verdienen und habe mir gesagt, ich lasse mir jetzt ein Jahr Zeit, um das zu machen, was ich das Gefühl habe, macht mir Freude. Und ich muss ehrlich sagen, das Jahr ist so schnell vergangen. Ich bin einfach zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Thema unterwegs gewesen, dass ich eigentlich nie finanzielle Ängste hatte. Es ist mir nie langweilig geworden. Und das Thema war sicher nicht die Interaktion mit Robotern gewesen, sondern es hat sich relativ schnell gezeigt, dass es eher der Umgang mit Daten ist oder dass es eine Sensibilisierung ist für manipulative Praktiken oder Chancen und Risiken von neuen Technologien. Und seit etwa 2 Jahren ist sicher künstliche Intelligenz das dominierende Thema.
Du hast schön gesagt, die Unsicherheit, die vielleicht beim Start vorhanden ist. Man wird irgendwie Fahnenträgerin von einem neuen Thema und geht los, ohne dass es schon Wege bestehen, sondern wir trampeln sich wie so ein bisschen die ersten Wege selber. Und da nimmt uns natürlich auch Wunder, eben wie bist du konkret auch vorgegangen beim Aufbau von diesem Thema? Wir wissen, du hast ja auf verschiedene Kanäle oder verschiedene Formate und auch gesetzt und vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen auf dieser Reise.
Ja, ich glaube, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig systematisch gemacht. Ich glaube, ich war vorher schon jemand, der sehr gern und oft kommuniziert hat auf Social Media. Und das hat natürlich geholfen, dass ich schon so die Freude hatte, Wissen zu teilen, auf Themen aufmerksam machen, Leute verknüpfen, bei anderen schauen, was sie teilen und dort darauf reagieren. Und von dem her ist Social Media ist sicher ein ganz wichtiger Teil gewesen. Und eben auch, dass ich eigentlich mich mit Kommunikation gut auskennt habe, weil ich früher auch sehr viel Kommunikation gemacht habe. Also von dem her ist das auch ein bisschen eine Leidenschaft von mir. Was sicher auch sehr gut war, ist mein Netzwerk. Also ich habe früher schon immer in Netzwerke investiert und habe während der Weiterbildung natürlich wie schleichend ein neues Netzwerk bekommen. Und das war super spannend, dass ich eigentlich, als ich bei der Migros gegangen bin, wo ich sehr stark in der Nachhaltigkeit, im Retail war, notlos wirklich in die digitale Welt katapultiert worden bin, weil ich während diesen 2 Jahren von meinem MAS halt wirklich auch dort ein Netzwerk aufgebaut habe. Also ich war einen Monat selbstständig gewesen, bin an einer Fachkonferenz auf München und habe dort schon jemanden gekannt. Und da habe ich gedacht, das ist ein gutes Zeichen. Also das ist sicher sehr, sehr wertvoll, dass man dort nicht irgendeinen Härtenschnitt hat, sondern dass man eigentlich auch in der, ja, bei den potenziellen neuen Kunden bereits Leute hat, die man kennt. Interessanterweise habe ich sogar auch Personen gehabt, die wie näher eigentlich in der Nachhaltigkeit gewesen sind und nachher innerhalb von den Unternehmen ihre Position geändert haben und wir jetzt eigentlich alle in einer ähnlichen neuen Situation sind, aber die Netzwerke sind natürlich sehr wichtig. Und die haben mir zum Beispiel wahnsinnig geholfen, wo es darum gegangen ist, auch Sponsoren zu suchen für meine erste Konferenz. Und die Konferenz ist wahnsinnig viel Arbeit, aber es ist natürlich auch eine Chance im Sinne von Content Marketing, um auf das Thema aufmerksam zu machen, dass ich Leute auch an der Bühne geben kann, Themen vorwärts bringen. Also ich glaube, das war nachher einfach auch eine super Kombi gewesen.
Du redest sehr konkret von der Shift, wo 2019 das erste Mal hat stattgefunden. Ist es für dich ganz ein logischer Schritt gewesen, dass es die Shift braucht? Oder wie bist du darauf gekommen, so etwas ins Leben zu rufen?
Auch eher ein bisschen intuitiv. Ich habe innerhalb von der Migros den Nachhaltigkeitsgipfel initiiert. Und das war eigentlich recht erfolgreich gewesen, obwohl es zu dieser Zeit noch nicht so wie heute Veranstaltungen innerhalb des Unternehmens gibt. Also da sind wir sicher auch ein bisschen beäugt worden. Aber das ist sehr geschätzt worden. Einfach eins pro Jahr so ein bisschen für Fachleute so einen Austausch. Und ich habe immer auch geschaut, dass ich mit dem Thema nicht nur so Hardcore-Fans anspreche, sondern wirklich vor allem auch breit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Und weil ich das sehr wertvoll gefunden habe, habe ich wie gefunden, das könnte eigentlich jetzt auch bei diesem neuen Thema funktionieren. Ich habe mich aber recht spät und wirklich relativ intuitiv habe ich einfach gedacht, ja komm, das wäre noch etwas. Also ich hatte dort eigentlich nur einen Vorlauf gehabt von etwa 3-3,5 Monate und das ist zum etwas Neues auf die Beine stellen, an einem fremden Ort, zum so einem Thema, recht kurzfristig, weil ich habe wirklich alles müssen neu erfinden. Also da habe ich natürlich auch schlaflose Nächte gehabt. Was sehr geholfen hat, ist, dass mein Partner, der gemerkt hat, es stresst mich wahnsinnig, hat dann nachher gesagt, selbst wenn finanziell da etwas musst du draufzahlen, besser kannst du dich eigentlich da gar nicht in die Öffentlichkeit katapultieren. Und das hat mich nachher recht beruhigt, dass ich auch gewusst habe, ich darf mir auch ein Minus also quasi leisten, was aber dann zum Glück nicht passiert ist.
Ein Mutmacher im Rücken, ich glaube, das hilft immer, oder?
Ja, ich glaube auch, das ist sehr wichtig, dass man Leute hat, auch Sorgen, die man manchmal hat, oder, wo die versteht und wo vielleicht einem einen guten Ausweg kann bieten. Und ich habe nachher gefunden, ja, stimmt eigentlich. Ich meine, andere investieren vielleicht viel mehr Geld, investieren, damit sie eine Bekanntheit haben. Und dort habe ich natürlich wirklich so ein bisschen etwas gehabt zum Teilen, Leute mobilisieren, Leute auf Konferenz aufmerksam machen. Leute haben sich dann natürlich auch bei mir gemeldet. Also das ist in dem Sinn rundum eigentlich ein Erfolg gewesen.
Du hast mit dem eigentlich die Bühne geschaffen. Du hast dann auch in den 5 Jahren, wo die Shift inzwischen hat stattgefunden, ja verschiedene Herausforderungen auch wieder gehabt. Stichwort auch Covid-Zeit. Jetzt hast du vor kurzem angekündigt, wir haben das auf den sozialen Medien auch mitverfolgen können, dass die Shift in diesem Jahr leider nicht mehr wird stattfinden. Wieso bist du zu diesem Entscheid gekommen und auf was setzt du als nächstes?
Auf was ich als nächstes setze, weiss ich ehrlich gesagt noch nicht, weil ich habe gemerkt, es ist immer so wahnsinnig viel los, dass ich mir keinen Druck verschaffen will. Ich kann aber sicher sagen, dass das Networken mit Leuten, Leute zusammenbringen, sich mit Leuten austauschen, das wird wichtig bleiben. Im Moment mache ich das zum Beispiel auch über Online-Kurse, die ich mache, also dass nachher auch dort eigentlich der Austausch eine wichtige Rolle spielt. Das ersetzt natürlich nicht den physischen Kontakt. Also von dem her kann es durchaus auch sein, dass etwas mal noch physisch passiert. Aber es muss sicher etwas kleiner sein. Und ich werde mir Zeit lassen, ob überhaupt etwas kommt, in welcher Form also es kommt. Ich glaube, so, wenn es ein bisschen intuitiv kommt, ist bei mir immer recht gut gewesen. Warum nicht mehr? Ja, du hast natürlich recht, oder? Wenn etwas erfolgreich ist, warum soll man das aufgeben, freiwillig? Es ist wirklich so, dass mich mit der Zeit ein bisschen belastet hat. Man kann auch wie sagen, es ist mir ein bisschen über den Kopf gewachsen, weil es bindet krass viele Ressourcen. Es ist eine ganztägige Konferenz. Es hat damals so etwa 250 Leute gehabt. Und ich habe einfach wie gemerkt, ich bin ja keine Organisatorin, also keine Veranstalterin. Das heisst, es ist eigentlich sehr viel Zeit, die natürlich auch durch die Konferenz gebunden wird. Und zum einen kann ich wahrscheinlich dann mehr in meine Expertise, zum Beispiel in Online-Kurse investieren, statt in Organisation und Administration. Und zum anderen wird natürlich auch die Konkurrenz immer grösser. Also ich glaube, es geht viel grösser, also viel kleinere Veranstaltungen zu aktuellen Themen. Und ich glaube, das hat auch seinen Reiz, dass man dort ein bisschen schneller unterwegs ist. Und ich habe gefunden, ich möchte wirklich auf dem Höhepunkt eigentlich wie aufhören. Darum war die letzte für mich ein spezielle, weil ich dort schon gewusst habe, dass es die letzte wird sein.
Du hast gesagt, der Höhepunkt. 5-mal hat das Shift stattgefunden, manchmal im Ort, manchmal vor Ort. Wenn du zurückschaust, was bleibt dir speziell in Erinnerung? Weißt du, wo wir sagen, das waren so wertvolle Begegnungen gewesen, oder da hatte ich so gute Erlebnisse gehabt, die mich wirklich weitergebracht
haben? Es gibt nicht so einzelne Sachen, die ich speziell toll gefunden habe. Ich glaube, es ist wirklich das Ganze. Es gibt unverbindliche Kontakte, die plötzlich bei einem Projekt wichtig werden. Es gibt vielleicht Leute, die man nicht so kennt hat, die man an einer Konferenz kennenlernen kann, was dann etwas Schönes ist. Oder natürlich auch rein mit Leuten, die mir dann an der Konferenz helfen. Also ich habe quasi nicht einfach junge Studierende genommen, die irgendwas T-Shirt bekommen, sondern ich habe Kolleginnen und Kollegen genommen, die mir an dem Tag geholfen haben. Die haben im normalen Leben auch einen ganz normalen Job. Und was ich einfach toll gefunden habe, ist, dass wir ganz viel immer rückgemeldet haben, dass die Diversität von Altersgruppen, Geschlechtern, verschiedenen Herkünften, dass die amig sehr, sehr geschätzt worden ist. Also dass es eigentlich wie eine Kultur war, wo man an anderen Konferenzen vielleicht weniger erlebt hat und dass man dort wie von Anfang an Freude gehabt, miteinander ins Gespräch kommen. Ich selber muss sagen, obwohl ich natürlich Chief total toll gefunden habe, wenn du Gastgeberin selber bist, dann bist du immer sehr angespannt. Das heisst, ich freue mich auch, wieder an anderen Konferenzen teilzunehmen und eben nicht Gastgeberin zu sein.
Wir haben die inhaltlichen Diskussionen einsteigen, vermutlich.
Ich kann natürlich so wieder mehr in meine eigene Expertise oder in die Wissensvermittlung investieren, auch wenn ich gerne anderen Leuten eine Plattform gebe. Aber wenn es eben zu viel Zeit braucht, ist es vielleicht auch für mich nicht ganz so befriedigend.
Die inhaltliche Perspektive ist eine gute Überleitung. Wir wollen wieder zurückkommen zum Thema digitale Ethik. Auch da, was ist geblieben eigentlich in dieser Reise, wo du bisher bist gegangen? Was hat sich entwickelt in diesem Thema? Wo sind vielleicht auch Themen aufgekommen und wieder verschwunden? Oder auch Überraschungen, die du hast dürfen erleben auf der Reise, die du jetzt mit diesem Thema hast gemacht?
Ja, grundsätzlich ist es natürlich ein wahnsinnig breites Thema. Also wenn man, wie gesagt, ethischer Aspekt von der Digitalisierung, oder, gehört alles drin. Das heisst, ich merke auch, dass ich je nach Anfrage nicht alles kann und will abdecken. Ich denke mir, der Fokus ist sicher sehr stark, zum Beispiel dafür sensibilisieren, was manipulative Praktiken sind, weil die werden leider sehr häufig eingesetzt. Und das ist vielleicht nicht allen bewusst. Oder man muss sagen, es ist nicht okay. Dann sicher auch, wie künstliche Intelligenz funktioniert. Und da bin ich ein bisschen überrascht worden, dass plötzlich alle gemeint haben, ChatGPT sei jetzt KI. Und habe jetzt das gemerkt. Das heisst, ich gehe jetzt von ChatGPT aus, erkläre dann, was generative KI ist und erkläre dann, was KI ist. Aber das ist sicher für mich eigentlich so eine erstaunliche Wendung gewesen. Ich habe wirklich gedacht, künstliche Intelligenz sei seit ein, zwei Jahren stärkeres Thema, weil es halt bei meiner Kundschaft oder in meinem Umfeld sehr starkes Thema ist. Und habe wirklich wie gemerkt, dass bei vielen hat erst ChatGPT das Thema ausgelöst. Und das sehen wir sicher auch medial. Aber das heisst, weil künstliche Intelligenz aus meiner Sicht eine Basistechnologie wird sein, die überall drin ist, ist umso wichtiger, dass man eine Grundkompetenz hat, um was geht's. Und dass man es aber immer auch verbindet mit der kritischen Reflexion. Weil eine Zeit lang habe ich das Gefühl, dass man sich zu lange darum kümmert, ja, wie muss man das möglichst korrekt machen mit den Daten, mit dem Training und so. Und ich finde halt, der grössere Hebel ist, wo setzen wir es überhaupt ein? Also nicht jedes Gebiet ist geeignet, um das Problem mit KI zu lösen. Also gerade im HR, wenn es darum geht, Menschen aufgrund von einem Video zu beurteilen, ob jemand ins Team passt, da halte ich nicht sehr viel davon. Und da probiere ich natürlich auch in Kurs, wo ich selber anbiete, oder auch in Studiengängen oder bei Referaten, wo ich eingeladen werde, probiere ich natürlich immer, ihnen zu erklären, wie funktioniert es, damit sie eben die Risiken oder das nicht passende Einsatzgebiet, dass sie das nicht einfach rational verstehen, sondern dass sie es wirklich à fond nachvollziehen können und auch auf andere Anwendungsgebiete können, für sich überlegen, warum das dort eine schlechte Idee ist. Also alles, was mit Menschen beurteilen hat, mit menschlichem Verhalten vorhergesehen, dort ist künstliche Intelligenz in den meisten Fällen nicht geeignet.
KI ist bei dir schon deutlich längeres Thema. Gleichzeitig eben merkt man, dass unter anderem mit dem Aufkommen von ChatGPT natürlich die öffentliche Relevanz vom Thema stark hat zugenommen. Inwiefern ist das auch eine Chance für dich ganz persönlich oder auch für dein Business natürlich, dadurch, dass das vielleicht Türen jetzt weiter offen sind, um auch das Thema aufzunehmen?
Das Es ist für mich persönlich auf jeden Fall eine riesige Chance, weil ich muss sagen, vorher habe ich natürlich auch über Themen geredet, wo ich rational verarbeitet habe und wo ich dann so vermittelt habe. Aber jetzt tue ich natürlich selber auch mit diesen Tools arbeiten, tue die selber auch ausprobieren. Ich glaube, das ist eine Chance, dass man nicht darüber reden kann, ohne dass man es selber auch einsetzt, ohne dass man selber Bilder generiert. Für meinen eigenen Podcast haben wir auch die Musik mit KI zum Beispiel generiert, so einer Plattform. Oder ich probiere natürlich auch ab und zu ChatGPT aus, um wirklich wie ein bisschen zu sehen, wo kann ich es eigentlich gut empfehlen, wo gibt es gute Beispiele. Und wo sollte man eben eher davon Abstand halten. Und natürlich, wie du sagst, oder, die Sensibilität ist viel, viel grösser. Das ist eine riesen Chance. Also das heisst, die Relevanz für viel mehr Leute wird grösser. Und darum hat man es natürlich auch viel einfacher, auch die ethischen Aspekte zu adressieren.
Das ist gut, du kommst auf das Thema zu sprechen, weil wir wissen ja, oder seit einem Jahr reden wir jetzt ganz öffentlich oder viel öffentlicher als vorher darüber, wie viele Chancen eine KI bietet und das Potenzial ist riesig. Wir reden ein bisschen weniger über die Schattenseite. Und ich verstehe, also ich denke, aus einer Sicht von einer digitalen Ethik heraus müsste man vermutlich mehr über die reden. Also ich spreche da an beispielsweise Clickworkers, es geht um das Biasing, wo wir, glaube ich, schon ein bisschen eine höhere Themensetzung haben, das verstehen die Leute schon ein bisschen besser. Es geht aber auch natürlich um einen Energiebedarf. Was sind dort deine Antworten oder was versuchst du dort in dieser Diskussion mitzuprägen?
Ich probiere meistens die verschiedenen Themen anzusprechen, damit man es weiss. So wie du auch gesagt hast, Ökologie und Soziales ist etwas, das sehr unterschätzt wird, weil man uns von den technologischen Möglichkeiten faszinieren lassen. Und dann probiere ich natürlich auch immer zu sagen, es gibt gewisse Sachen, die muss ein Unternehmen machen. Also wir haben keinen direkten Einfluss auf die Clickworkers. Das müssen die Unternehmen selber machen, für faire Arbeitsbedingungen sorgen oder auch schauen, dass der Stromverbrauch optimiert wird, je nachdem, welche Methoden sie anwenden. Es gibt sicher auch Rahmenbedingungen, die der Staat muss schaffen, auch wenn das bei digitalen Themen schwer ist. Aber wir können nicht einfach sagen, analog haben wir Regeln und digital kann jeder machen, was er will. Und dann probieren natürlich auch immer in den Kurs dann darauf zu steuern, wo können wir selber etwas machen? Also wo haben wir Wahlmöglichkeiten zwischen vielleicht besseren und schlechteren Anbietern? Wo können wir vielleicht auch, wenn wir sehen, dass manipulative Praktiken sind, ja, das eigentlich probieren zum gehen, indem wir auch da einen anderen Anbieter nehmen oder indem wir das auch sagen, dass man das nicht okay findet. Also das finde ich immer sehr wichtig, die drei verschiedenen Ebenen von Verantwortung im Fokus zu behalten. Also alles zu wissen, sensibel zu sein, weil wir sind ja Bürgerinnen und Bürger, können Rahmenbedingungen mitprägen oder können eben auch über einen Kundendienst Einfluss nehmen auf Unternehmen. Aber dass wir auch nicht vergessen, den Hebel, den wir auch haben, oder die Verantwortung, die wir auch haben, dass wir die nicht aus den Augen verlieren.
Ja, du hast im Vorgespräch eine spannende Aussage gemacht. Oder? Du hast gesagt, es geht häufig viel weniger um zu können, sondern viel mehr um zu wollen. Und das habe ich sehr spannend gefunden. Und wie schafft man es denn aus deiner Sicht, das Wollen vielleicht auch aus den Menschen oder auch aus den Unternehmen, wie rauszukotzeln, oder? Also, dass sie wirklich aus einem intrinsischen Antrieb heraus auch sich mit diesen Themen beschäftigen wollen?
Das ist spannend an der Ethik. Es hängt eben sehr stark von den eigenen Wertvorstellungen ab. Also man sieht es auch in einem Unternehmen, oder? Unabhängig davon, wo man arbeitet, für die einen ist klar und die finden, das ist richtig. Und die anderen fundieren sich darum, sind vielleicht rein nur ökonomisch drauf, sind vielleicht auch ökonomisch, ja, haben auch ökonomische Anreize, sich vielleicht auch einseitig zu verhalten. Also ich glaube, als Unternehmen muss man sich den Anreiz bewusst sein. Also haben wir wirklich Anreize zum mittel- bis langfristig denken? Haben wir Anreize zum übergreifend schaffen? Oder wird einer nur belohnt für seine spezifische Situation? Ich glaube, motivieren kann man sie sicher auch immer über Beispiel. Also dass einfach Beispiel hilft einem, es wirklich zu verstehen. Dass man wie merkt, ja, das ist wirklich nicht okay und es entspricht nicht meiner Wertvorstellung, wenn ich jetzt hier manipulative Praktiken anwende. Und bei Unternehmen tue ich natürlich auch immer mit der Reputation oder mit den Risiken, die man vermeiden kann, argumentieren. Heute kommt sicher noch dazu, dass Mitarbeitende sich auslesen können, wo sie arbeiten. Und da bin ich wirklich überzeugt, dass es einen Unterschied macht, ob man sich eben da verantwortungsvoll verhält oder nicht, dass sich das wirklich auch in den qualifizierten Mitarbeitenden und motivierten Mitarbeitenden wie niederschlägt.
Was würdest du da jedem Einzelnen mitgeben? Auf was muss ich achten, wenn ich eine neue Stelle suche?
Ich würde vielleicht mal schauen, steht da etwas auf der Website zum Bereich digitale Verantwortung oder Ethik oder auch Personen, die in diesem Unternehmen arbeiten, sie vielleicht auf das ansprechen. Ist das bei euch ein Thema? Ist euch das wichtig? Und vielleicht auch die eigenen Erfahrungen dazu zu ziehen. Also habe ich dort vielleicht immer ein bisschen fragwürdige Erfahrungen, dann ist das vielleicht nicht der beste Arbeitgeber. Und in sehr vielen Branchen hat man auch wirklich auch eine Auswahl. Also dass es nicht nur ein Unternehmen gibt, das in diesem Bereich arbeitet. Aber ich glaube einfach, die Arbeit macht mehr Spass, sie macht vor allem auch mehr Sinn und man hat es wahrscheinlich auch mit smarteren Leuten zu tun, wenn das Unternehmen auch eine sinnvolle Arbeit leistet.
Da sind wir jetzt sehr auf der persönlichen Ebene, oder? Was kann ich persönlich machen, wenn mir auch das Thema wichtig ist, digitale Ethik? Ganz am Anfang hast du gesagt, es steht gut um die digitale Ethik in der Schweiz. Siehst du auch ganz konkrete Lösungen und Initiativen auf Unternehmensebene? Oder unser Podcast heisst ja Create Impact. Fängt der Impact an wirken, nachdem jetzt das Thema doch schon sehr lange ja da ist?
Ja, es ist sehr erfreulich, dass zum Teil auch Verbände sich dem annehmen. Also der ICT-Verband Zwicko zum Beispiel hat schon vor etwa 4 Jahren einen Ethics Circle, Digital Ethics Circle, ins Leben gerufen. Dort darf ich als Beraterin mitarbeiten. Und dort ist wirklich das Ziel, mit der Industrie zusammen auch zu schauen, welche Themen sind relevant und dann wirklich auch Tools, Merkblätter, Bildung, also Weiterbildungen anzubieten, die für sie relevant sind. Jetzt aktuell ist ja gerade auch ein Leitfaden zu generativer KI rausgekommen. Es gibt auch wirklich verschiedene Verbände, denke ich mir, dass man sich um das kümmert. Es gibt auch Unternehmen, die mit gutem Beispiel vorangehen. Also ich würde da zum Beispiel jetzt Swisscom oder auch einen Post nennen. Es gibt sicher auch noch andere. Aber es gibt Unternehmen, die sagen, das ist uns wichtig, die dann auch intern investieren in eine Radarfunktion, was läuft um uns herum, wo vielleicht auch sogar neue Stellen schaffen. Also man kann natürlich eine neue Stelle schaffen. Bei der Post sind es zum Beispiel 2, die sich wirklich spezifisch um die digitalen Aspekte kümmern. Natürlich immer in Zusammenarbeit mit allen Personen sonst. Also man kann das nicht allein stemmen, sondern man versteht sich dann vielleicht wie ein bisschen als interne Beratungsstelle. Und wenn man aber weniger Ressourcen hat, auch kleinere Unternehmen, kann man natürlich auch jemandem zusätzliche Aufgaben geben. Ich kann sagen, du, schau mal, was ist relevant für uns. Könntest du vielleicht projektspezifisch für uns eine Leitlinie machen mit einem Kernteam, das motiviert ist? Also es soll nicht einfach an den Ressourcen scheitern. Ich glaube, wenn die Leute motiviert sind, kann man auch in einer kleinen Organisation einiges machen. Also es kann auch integriert sein, wirklich ins Daily Business. Und eben, wenn man mit dem natürlich die richtigen Mitarbeitenden anspricht, wenn man mit dem kann Risiken reduzieren, wenn man aufgrund von dem als Best Practice wahrgenommen wird, ich glaube, dann hat es sich auch schon gelohnt, neben dem, was natürlich die interne Überzeugung A und O ist.
Wenn wir jetzt auch noch raus schauen in die Zukunft, was denkst du, wo geht die Reise weiter mit diesem Thema und wo gibt es vor allem aus deiner Sicht von Raum für Innovation?
Raum für Innovation wäre zum Beispiel sicher auch, wenn man Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenbringen würde, weil die sind im Moment ein bisschen unterschiedlich unterwegs, oder? Also wir haben einen wahnsinnigen Innovationsdruck. Das heisst, man macht sehr vieles, was möglich ist und tut dann dort zum Beispiel den sozialen oder den ökologischen Fußabdruck ein bisschen zu wenig anschauen. Und es wäre natürlich ein bisschen schade, wenn das, was wir erreichen, wieder aufgefressen wird von den neuen Technologien. Also das wäre wünschbar, dass das vielleicht ein bisschen Hand in Hand würde gehen. Ein unterschätztes Thema ist sicher die Veränderung der Arbeitsplätze. Ich glaube, es ist eine Weiterentwicklung. Nicht unbedingt, dass per sofort Leute den Arbeitsplatz verlassen. Aber ich glaube, auch das hat das Potenzial für einen innovativen Arbeitgeber, dass man frühzeitig vielleicht schaut, wie sich die Jobprofile verändern, um die Leute hier wirklich auch dabei zu unterstützen. Frühzeitig zum Beispiel auch in Lehrstellen, in neueren Bereichen zu investieren und vielleicht Lehrstellen in bestehenden Bereichen, die vielleicht eher in Situationen sind, wo es ein bisschen weniger braucht in der Vergangenheit, dort vielleicht ein bisschen reduzieren. Das heisst, insgesamt gleich viel oder mehr Lehrstellen anbieten, aber eben ein bisschen schauen, in welchen Bereichen. Also die Innovationsfähigkeit kann natürlich auch im Bereich Inklusion und Teilhabe sein. Das finde ich etwas ganz Schönes. Also eigentlich haben wir die Möglichkeit, mit digitalen Sachen viel mehr Leute, die vielleicht ein physisches Handicap haben oder die in einem ländlichen Raum sind oder wo einfach sonst nicht unbedingt vielleicht der 0815-Norm entsprechen, dass wir da eigentlich wie eine breitere Palette an Möglichkeiten haben, um sie zu involvieren, also auch zum Beispiel öffentliche Hand oder mit partizipativen Prozessen. Also da sehe ich relativ viele Chancen, auch Personen vielleicht mit einer, die nicht gut Deutsch können, in anderen Sprachen unterwegs sind, dass wir da eigentlich den gleichen Service auf mehr verschiedenen Kanälen und in mehr verschiedenen Sprachen könnte anbieten und zum Teil eben auch visualisierter, statt nur immer so in abstrakten Tabellen und Zahlen.
Was bedeutet visualisierter? Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren?
Ich denke da so an Augmented Reality und Virtual Reality, aber es könnte zum Beispiel auch so Erklärvideos sein, also dass man vielleicht auf der Website weniger einfach den Text hat, weil der ist anspruchsvoll zum Lesen auf einer Website sowieso, meistens viel zu lang. Also dass man da vielleicht viel mehr mit Audio, mit Video schafft, wo man halt wirklich ein bisschen orts- und zeitunabhängig kann geniessen und wo ich auch glaube, es entspricht eigentlich unseren Sinnen ein bisschen mehr von einer Person, oder es kann natürlich auch mal ein Avatar etwas erklärt zu bekommen, als dass wir da immer mühsam Text lesen.
Zum Schluss der heutigen Folge würde uns ganz persönlich von dir aus deiner Perspektive interessieren, hast du 3 Learnings, die du auf deiner Reise jetzt hast gemacht, die du gerne unseren Zuhörerinnen möchtest mitgeben, die vielleicht selber an einem Thema dran sind, überlegen und noch nicht so recht ins Handeln sind gekommen, aber sich auch gerne auf eine Reise machen in einem ganz persönlichen Thema. Was würdest du ihnen mitgeben?
Mut lohnt sich. Also auch zum einfach mal etwas probieren. Ich habe zum Beispiel auch einen Kurs ausgeschrieben und habe gedacht, ich schaue jetzt mal, hat er genug Interesse und wenn nicht, dann sagt man ihn halt ab. Da geht die Welt nicht unter oder auch eine Konferenz oder so. Also ich glaube wirklich, Mut lohnt sich und klar muss man da auch ein bisschen ein Polster haben, damit man sich das kann lohnen kann. Aber ich glaube, meistens gehen wir von einem Risiko aus, das nachher gar keins ist. Das Wichtige finde ich auch Kommunikation. Und mit Blick auf Social Media allen empfehlen, nicht einfach nur abzusenden, sondern auch das, was andere möchten, zu wertschätzen. Ich nehme das immer wieder wahr, dass man wie das Gefühl hat, Social Media ist einfach meine Plattform, da kann ich einfach raushauen und alle müssen es super finden. Nein, es ist Beziehungsarbeit. Kommunikation ist Beziehungsarbeit und dann ist sie erfolgreich. Also es ist ein Gehen und ein Nehmen. Und ich glaube, das wird manchmal falsch verstanden. Aber wenn man echt an anderen Themen und Menschen interessiert ist, dann ist das wirklich eine positive Dynamik. Und das Letzte vielleicht, ich glaube, ich würde auch nicht alles super durchplanen. Ich glaube, wir haben zum Teil sehr ein gutes Bauchgefühl, was zu uns passt, weil es sollte ja auch authentisch sein, also gerade wenn man vielleicht als Einzelperson unterwegs ist oder als kleines Unternehmen, also sich nicht einfach abhalten von all den Best Practices und was andere sagen, was erfolgreich ist, sondern einfach wirklich auf sich selber hören. Und ich glaube, der Kompass, der ist meistens sehr gut, weil wir haben ja viele Erfahrungen, wir kennen uns am besten. Und wenn wir das vielleicht noch mit jemandem im persönlichen Umfeld austauscht, dann glaube ich, kommt es gut.
Vielen Dank, Cornelia, für die wirklich tollen Einblicke, wie du bist vorgegangen, wie du ein Thema hast besetzt und gross gemacht. Und ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, spürt, was passiert ist. Es ist viel passiert, würde ich sagen, in diesen vielen Jahren. Ich nehme mit, immer auch vernetzt denken. Ich merke im Gespräch, wie du viele Anknüpfungspunkte immer wieder hast gesucht und hast zusammengebracht. Ich nehme mit, jeder Einzel von uns kann etwas bewirken. Zum Beispiel auf der Stellensuche, dort haben wir auch darüber geredet. Also es ist überhaupt nicht so, dass ein Thema, das auf einer Meta-Ebene funktioniert, uns alle nicht auch in die Verantwortung nimmt, sondern jeder in ganz einer kleinen Rolle kann etwas machen. Und ganz ein starkes Statement zum Schluss von dir, das mir wirklich bleibt, das ich mitnehme, ist, Mut lohnt sich. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Weiterhin ganz viel Erfolg und wir sind sehr gespannt, was passiert jetzt. Auch nachdem Shift ja leider nicht mehr da stattfindet, bin ich sicher, da kommen andere Initiativen, da kommen andere Themen und wünsche dir ganz viel Erfolg für das.
Ganz herzlichen Dank und auch euch weiterhin Erfolg mit dem Podcast, mit eurer Selbstständigkeit. Merci vielmals.